Herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast auf dem Weg zu einer geeinten Menschheit. Wenn wir über dieses große und weite Thema sprechen wollen, dann müssen wir oder sollten wir uns zunächst darüber im Klaren sein, was wir eigentlich damit meinen. Oder wie Sri Aurobindo und die Mutter, deren Vision ja auch hinter Auroville als Experiment dieser geeinten Menschheit steht, diesen Begriff verstehen. Menschheit scheint auf den ersten Blick klar und unzweideutig zu sein, die Gesamtheit aller Menschen, ohne Ausnahme. Und doch stellt sich hier schon die Frage, von welcher Menschheit wir am Ende sprechen. Von einer Menschheit, wie sie vor 10.000 Jahren war, vor 2.000 Jahren? Von der Menschheit, wie sie heute ist? Oder vielleicht von einer, wie sie in 50, 100, 500 oder 1.000 Jahren sein wird? Von einer ziemlich anderen, bewussteren Menschheit also? Was ist eigentlich Menschheit, Menschsein? Und was macht dieses Menschsein tatsächlich aus? Auch angesichts der aktuellen Entwicklungen künstlicher Intelligenz. Und was ist mit geeint gemeint? Einheit. Eins im Denken, eins im Fühlen, eins im Menschsein. Was immer das Letztere bedeuten mag. Bedeutet Einheit, gleich zu sein, uniform, geklont, gleichgeschaltet oder zumindest in wesentlichen Dingen gleichgeschaltet? Ähnliche Meinungen, ähnliche Gefühle, ähnliche ethische oder moralische Prinzipien, ähnliche soziale und politische Vorstellungen? Ein bestimmter Rahmen, in dem wir uns alle bewegen? Und wenn es genau dies nicht bedeutet, wenn wir wirklich von einer bunten Vielfalt oder Vielheit reden, wo ist sie dann, diese Einheit? Wo und wie finden wir sie und was ist ihre eigentliche Natur? Wie zeigt sie sich? Vielleicht ist es ein guter Start oder Einstieg, uns den Begriff Einheit, wie ihn Sri Aurobindo versteht, ein wenig klarer zu machen und dann auf dieser Basis zu sehen, wie wir als Mensch und als Menschheit bislang versucht haben, diese Einheit zu finden und zu verwirklichen, daraus dann zu schließen, wo wir heute stehen und warum das Ganze so komplex und in gewisser Weise verworren und durcheinander ist, aus dem heraus etwas klarer zu sehen, was der nächste Schritt ist und was wir in unserer Gesellschaft und vor allem auch ganz persönlich tun können, um zur Verwirklichung einer wirklichen menschlichen Einheit beizutragen und schließlich darzustellen, wie sich dieses Ideal dann in einer künftigen, hoffentlich schon nahen Gesellschaft ganz konkret formulieren und ausdrücken kann. Wenn wir unsere Welt, unsere Erde, die Menschheit, auch das Universum als Ganzes betrachten, dann stellen wir überall einen vermeintlichen Gegensatz oder einen Spannungsbogen zwischen zwei Extremen oder besser zwei Grundprinzipien der Schöpfung fest. Zwischen dem, was wir das Eine oder Einssein nennen und dem sogenannten Vielen, das sich in unzähligen Partikeln, Teilchen und lebendigen Wesen und Formen zeigt, eben auch in uns, im einzelnen Menschen. Wenn wir ganz weit zurückgehen und auf die Entstehung des Universums blicken, dann finden wir, etwas vereinfacht gesagt, eine materielle Ursuppe, ein Urplasma, das eine in seiner Gleichförmigkeit und sich darin bewegende, einzelne, freie Elementarteilchen, das viele in seiner kleinsten, zerteiltesten Form. Beide, Ursuppe und Elementarteilchen, sind ihrem Wesen, ihrem Bauplan nach identisch. Sie sind eine Materie, ein materielles Prinzip. Aber nichts in dieser Materie, in den einzelnen Teilchen, ist sich dieser tieferen, wirklichen Einheit in irgendeiner Weise bewusst. In der Menschheit, oder besser im Frühstadium der Menschheit, ist dies ebenso. Die Natur, die Schöpfung, der Weltgeist, die Weltenseele, wie immer man es auch bezeichnen möchte, bringt sozusagen den Typus Mensch hervor. Und auch diesen in beiden Extremen. In einer Menschheit als Ganze, als Spezies und in einzelnen, voneinander getrennten Individuen, quasi atomisiert. Und auch hier gibt es zunächst kein Bewusstsein des Einen, des Einsseins, weder in der amorphen Masse von Menschheit noch im Einzelnen. Und doch sind beide in ihrem Wesen, ihrem Bauplan nach, identisch, also im wahrsten Sinne des Wortes wesensgleich. Die Menschheit als Ganze enthält in ihrer Gleichförmigkeit die Potentialität all ihrer Vielfalt. Und die vielen tragen in ihrer Getrenntheit und Zerteiltheit, in ihrem Innersten verborgen, alle Möglichkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten der Spezies und auch das Bewusstsein der allem zugrunde liegenden menschlichen Einheit. All dies, wie gesagt, noch vollkommen unbewusst. Dabei hätte es im Grunde bleiben können, wenn wir hier auf der Erde nicht in einem ganz besonderen Experiment leben würden, das wir in unserer heutigen Sprache Evolution oder Bewusstwerdung nennen. Man könnte auch sagen, in einem Prozess der Entfaltung von göttlichem Bewusstsein in und durch die Materie, das Leben, das Denken, durch die Menschen, hin zur Manifestation des Göttlichen und all seiner Qualitäten. Schönheit, Freude, Liebe, Wissen, Licht und Kraft und, nicht zuletzt, wahre göttliche Einheit. Und weil dies so ist, beginnt Sri Aurobindo sein Werk »Das Ideal einer geeinten Menschheit« mit einem, wie ich finde, außerordentlich ermutigenden und auch beruhigenden Zitat. »The unity of the human race is an inevitable necessity of nature, an inevitable movement of destiny.« Die Einheit der menschlichen Spezies ist eine unausweichliche Notwendigkeit der Natur, eine unvermeidbare Bewegung oder Strömung des Schicksals. Anders gesagt, es kann nicht schiefgehen. Was immer wir Menschen auch denken, was wir wollen, wohin wir uns bewegen, wir können diesem unvermeidbaren Prozess und dem absolut sicheren Ergebnis nicht ausweichen. Wir haben gar keine andere Wahl, als zu dieser Einheit zu gelangen. Wie schwer wir uns das auch immer machen wollen, und das ist unsere Wahl, am Ende landen wir genau dort. Welche Schritte nun haben wir auf unserer Reise schon zurückgelegt? Was ist schon getan, sozusagen etabliert? Wir hatten schon gesagt, dass der Schöpfergeist auch im Menschen mit den beiden Extremen von Einheit und Vielheit beginnt. Mit einer vollkommen unbewussten, amorphen Menschheit als Ganze und mit ebenso unbewussten Einzelwesen. Mit einzelnen Menschen, die weder sich selbst noch das Ganze in irgendeiner Weise verstehen. damit nun überhaupt eine Entwicklung stattfinden kann, damit sich das Eine und das Viele irgendwie begegnen und befruchten kann, damit beides in irgendeiner Weise bewusst wird, beginnt die Natur, Zwischeneinheiten zu formen. Noch weitestgehend animalische Herden, dann Horden, Familien, Clans, sesshafte Dorfgemeinschaften. Hier, auf dieser noch rein materiellen Ebene der graduellen Bewusstwerdung, bedeutet Einheit in erster Linie Überleben, Versorgung und Befriedigung der materiellen Bedürfnisse. Was ein einzelner, in der Steppe herumstreifender Mensch nicht leisten kann. Und wir sehen hier sehr klar, dass der eine Zusammenschluss, die eine Einheit, einer anderen Einheit, einer anderen Lebensgemeinschaft entgegensteht. Was dann zwangsläufig im Ringen um Nahrung und begrenzte Ressourcen zu Konfrontation und Auseinandersetzung führen muss. Wenn der Mensch nun beginnt, die vom rein materiellen getrennte Lebensebene zu entwickeln, erweitert sich diese Einheit. Ohne dass das erste Element und auch das erste Motiv verloren geht oder verschwindet. Man beginnt, sich über den Stamm oder den Stadtstaat zu definieren. Mit den Wesen, Haus, Stadt und Stammesgöttern, mit denen man sich lokal und durchaus in Abgrenzung zu anderen verbindet. Stämme gehen nun schnell, in Mitteleuropa im 3. Jahrhundert, in Stammesverbänden auf. Und wir sehen jetzt sehr deutlich, dass hier neben dem reinen materiellen Überleben andere Elemente auftreten, die Einheit erfordern. Und die Einheit sozusagen neu definieren. Elemente und Bewegungen, die der dynamischen Lebensebene zu eigen sind. Desire, Begehren, Haben wollen, Besitz, Kraft, Macht, Expansion, auch gegenseitiges Verschlingen. Und in diesem Stadium, unter diesem starken, machtvollen Drive der puren, sich ausbreitenden Lebenskraft werden Stammesgemeinschaften sehr schnell, fast aus dem Nichts, zu Reichen und Imperien, zu viel Völkerstaaten, die kurze Zeit bestehen und sich dann wieder auflösen, weil die Einheit, nach der sie zu greifen scheinen, keine wirkliche Einheit ist und es in der Bewusstseinsevolution, an der wir alle teilnehmen, nicht möglich ist, wichtige und wesentliche Zwischenstufen, etwa die Nation, so einfach zu überspringen. Und auch hier sieht man wieder sehr klar, dass es zwischen den verschiedenen Konföderationen, Volksverbänden, Imperien, zwischen diesen Einheiten Konflikte geben muss. Und das ist in gewisser Weise aus Sicht der kollektiven Bewusstseinsentwicklung auch notwendig, damit sich diese Begrenztheiten gegenseitig abreiben und in eine höhere Form von Einheit entwickeln können. Eine Einheit, die nun in zwei Richtungen geht, oder besser, aus zwei Richtungen kommt. Denn nicht nur der Einzelne arbeitet sich nach und nach in immer weiteren und größeren Einheiten voran, sondern die amorphe Menschheit nähert sich dieser Einheit, einem wahren und ausgewogenen Bewusstsein von Vielheit in der Einheit, auch von der sozusagen anderen Seite. Auf dem, man könnte sagen, aufsteigenden Ast entstehen aus Stammesverbänden nun Länder und Nationen, mit einem, wie Sri Aurobindo es formuliert, konkreten materiellen Körper, mit einem charakteristischen organischen Leben, mit einem bestimmten moralischen und ästhetischen Temperament, mit einem sich nun langsam entwickelnden oder individualisierenden Mental und einer noch verborgenen Seele, einer Gruppen- oder Nationenseele, die hinter all diesen Ausdrucksformen steht. Auf der anderen Seite formen sich nun klarer definierte und abgegrenzte weiträumige Kultureinheiten, die beginnen, sich ihrer gemeinsamen kulturellen Identität bewusst zu werden. Europa, der islamische Raum, der indische Subkontinent, Ostasien. Die Rolle der sogenannten Weltreligionen wird hier offensichtlich. Und etwas weiteres geschieht. Mit der Bewusstseinsentwicklung der Menschheit wird nun die rein materielle und die vital dominierte Schicht durch etwas anderes ergänzt. Durch eine immer stärker werdende emotionale Herzensebene. Mit einem neuen und erweiterten Verständnis von Einheit im Menschsein. In dem, was man im Westen mit dem aus dem gelebten Christsein gewachsenen Begriff Humanismus bezeichnet und was im Osten am stärksten über den Buddhismus in das Kollektiv geführt wird, wächst ein Bewusstsein, das über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe, zu einer bestimmten Einheit, Familie, Dorf, Stadt, Nation, Imperium, hinausgeht. Ein erster, nun auch offen und bewusst formulierter Gedanke und ein wirklich tiefes und wahres Gefühl, eine Gewissheit des Herzens, dass es um alle Menschen geht, dass es eine Menschheit gibt und der Einzelne Teil dieser Menschheit ist. Die Vernunft, das Zeitalter der Vernunft, in dem das Mental, zumindest im Einzelnen, nach und nach die Führung übernehmen soll, greift dieses Ideal auf und formuliert daraus eine Philosophie, einen moralischen Kodex, erlaubtes und nicht mehr erlaubtes Verhalten, Grundrechte, Gesetze, Rechtsprechung, Durchführungsbestimmungen, alle möglichen Richtlinien. Und hier spüren wir schon, dies ist der Bewusstseinszustand, in dem wir heute als Kollektiv idealerweise stehen. Der bisherige Höhepunkt der menschlichen Entwicklung und damit unseres Verständnisses von menschlicher Einheit. Mit allen sich ihrer nun selbst bewussten Zwischeneinheiten. Mit mir selbst als Person, mit der Familie, einer wie immer gestalteten, erweiterten Gruppe, dem Dorf oder der Stadt, dem Land, der Nation, mit einer multilateralen Verbindung wie etwa der Europäischen Union, der Kultureinheit Europa mit im besten Sinne christlich-humanistischer Prägung und mit der Menschheit als Ganze, jenseits aller kulturellen, religiösen oder anderen Prägungen. Eine wirkliche Einheit der Menschheit ist oder scheint auf dieser Grundlage tatsächlich greifbar. Im Grunde ist sie im menschlichen Bewusstsein im Prinzip schon realisiert. Soweit die Theorie. Warum sieht es in der Welt, in Europa, in unserem Land, vielleicht auch in unserem Umfeld oder in unserer eigenen Familie noch nicht so ganz danach aus? Warum ist dieses Ideal einer geeinten Menschheit in der Praxis noch nicht verwirklicht? Der eigentliche Grund dafür liegt in der Natur dessen, was wir Evolution nennen. Denn wir sehen, dass Evolution ganz offensichtlich nicht so funktioniert, dass, wenn etwas Neues kommt, das Alte vollständig von der Bildfläche verschwindet, also schlichtweg ausgelöscht wird. Es gibt weiterhin Materie. Es gibt Farne, Bäume, Blütenpflanzen, Pantoffeltierchen, Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere, Menschen. Und wir Menschen sind darüber hinaus noch mittendrin in unserer eigenen Evolution. Wir tragen unsere gesamte Vergangenheit, all unsere früheren Entwicklungs- und Bewusstseinsstufen noch in uns. Und diese sind weiterhin aktiv und oft sogar vorherrschend, bestimmend. Wir wollen unser materielles Überleben sichern und auch das unserer Lieben, unserer Familie, im Zweifel auch in Konkurrenz zu anderen, wenn Nahrung und Ressourcen oder auch Entwicklungsmöglichkeiten begrenzt sind. Wir wollen etwas besitzen, wollen uns ausdehnen, auf allen Ebenen entfalten, einen gewissen Lebensstandard haben. Auch für unsere Familie, unsere Nächsten. Und auch dies im Zweifel im persönlichen oder beruflichen Wettbewerb mit anderen. Liebe, Mitgefühl, der Gedanke, dass wir alle eins sind, oft scheinen diese nur dann ins Spiel zu kommen oder in uns die Oberhand zu gewinnen, wenn die anderen Dinge sozusagen befriedigt sind. Wenn wir nichts zu essen haben, wenn es keinen Kindergartenplatz gibt, kann dies einigermaßen schnell ins Wanken kommen. Und gehen wir von uns selbst als Individuum auf eine kollektive Ebene, etwa auf die Ebene von Nationen, so wird dies, zumindest wird uns das immer wieder gespiegelt, noch um einiges deutlicher. Was also ist die Lösung für all dieses Durcheinander? Wir könnten uns vorstellen, dass wir dann in einer schönen, friedvollen Welt menschlicher Einheit leben würden, wenn Liebe, Mitgefühl und eine humane oder humanistische Vernunft die Führung übernehme. Denn würden alle, jeder einzelne Mensch, jede Familie, jeder Clan, auch die Länder, Nationen und multilateralen Zusammenschlüsse diesem Ideal folgen, dann hätten alle genug zum Leben und wir hätten eine schöne, heile Welt, in der es kein Ringen, keinen Krieg, keine sich ausschließende Konkurrenz, keine feindselige Auseinandersetzung mehr gäbe. Ein Ideal von Einheit im Herzen, Einheit im Verstand. Ein schöner, blühender, sorgfältig beschnittener Vorgarten, der keine Anstalten macht, irgendwelche Grenzen zu überschreiten oder Zäune niederzureißen, um in andere Vorgärten, in den inneren oder äußeren Lebensraum anderer Menschen oder Länder einzudringen. Aber, wir hatten es schon gesagt, die Evolution lässt nichts zurück. Die durch alle und alles wirkende dynamische Lebenskraft, der Wunsch nach Reichtum, Fülle, Expansion, Selbstbehauptung, lässt sich nicht so einfach ausradieren, weil auch dahinter eine göttliche Qualität, ein göttlicher Aspekt steht, der sich in unserer materiellen Welt verwirklichen will. Und wenn wir von einer absoluten Dominanz der Vernunft reden, die dann diese vitalen Regungen und Bewegungen vollständig im Griff haben würde, dann könnten wir, als eine Art lebendiges Beispiel, zunächst einmal schauen, wie es denn damit in uns selbst aussieht. Denn in aller Regel gelingt eine solche Kontrolle nur sehr rudimentär oder mit Kompensationsmechanismen. Und wenn es tatsächlich gelingt, ist das dann wirklich gesund? Erfreuen wir uns dann wirklich ganz befreit unseres Lebens? Eine mental-moralische Steuerung oder Unterdrückung der Lebensenergien oder unseres Lebens-Ichs führt, wie uns viele Beispiele im christlich-kirchlichen und auch spirituellen Bereich zeigen, nicht immer zum Erfolg. Häufig genug suchen sich diese Bedürfnisse dann andere Wege und finden sie, bis hin zu einer wirklichen Pervertierung. Und auch Sri Aurobindo betont, das eine vollkommene Herrschaft der Vernunft oder gar ein wirkliches Zeitalter der Vernunft nicht etabliert werden kann und auch nicht soll. Denn neben dem, was nach unten zieht, unsere rein vitalen und körperlichen Bedürfnisse und Befriedigungen, so gibt es auch etwas, das nach oben zieht. Und hier kommen wir der Lösung und auch dem, was wir als Einzelne dafür tun können, ein gutes Stück näher. Denn auch das emotionale Herz als Zentrum unserer höheren Gefühle und ein Verstand, eine Vernunft, die sich darauf gründen und daraus eine Philosophie und dann auch einen Verhaltens- und Denkkodex entwickeln, sind begrenzt. Sie können und tun dies auch andere Wirklichkeiten, andere göttlichen Aspekte, die sich in der Evolution entlang ihrer eigenen Linien entfalten, ausblenden. Etwa Macht, Kraft, Fülle und Wonne, Schönheit und auch wirkliches, ganzheitliches Wissen. Und wenn wir genau dies nicht tun wollen, wenn wir uns dieser Entwicklung, die Evolution ist, wenn wir uns einer wahren menschlichen Einheit nicht in den Weg stellen wollen, dann sollten wir vielleicht versuchen, als Individuen wie als Kollektiv, nicht das emotionale Herz und den Verstand, sondern etwas anderes ins Zentrum zu stellen. Oder zumindest versuchen, dieses Andere zu finden. Etwas, um das sich all die anderen Elemente zentrieren und durch das sie in ihren unterschiedlichen Ausrichtungen, Willen und Bewegungen tatsächlich in eine Harmonie und damit in eine wirkliche Einheit finden können. Wir Menschen nennen dieses Zentrum in verschiedensten spirituellen Traditionen Seele, das wirklich Göttliche in uns. Tatsächlich ist die Seele und das Finden der Seele der Schlüssel. Denn erst über die Vereinigung mit unserer individuellen Seele gehen wir über all die anderen Wahrnehmungen, die wichtige und unverzichtbare Schritte, aber eben nur Schritte sind, hinaus. Und erst dann wird nicht nur eine gefühlte oder gedachte Einheit möglich, sondern eine tatsächliche, durch Identifikation. Denn unsere Seele ist mit der kollektiven Seele der Nation und der Seele der Menschheit als Ganze im wahrsten Sinne des Wortes eins. Und wir erkennen, dass die fast grenzenlose Vielheit, dass all die unterschiedlichen Formen und Körper, die sie annimmt, dass der Einzelne, die Familie, das Dorf oder die Stadt, dass unser Land, die Nation, multinationale Zusammenschlüsse, ein Erblühen dieser Seele hier auf der Erde ist. Ein Erblühen, eine Vielheit, die nur einem Zweck dient, der wirklich tiefen, wunderbaren Freude der Begegnung. Und, wir sagten es schon, alles, was sich in der Evolution und auch im Menschsein entwickelt hat, verschwindet nicht. Ganz im Gegenteil. Es wird durch den Kontakt mit dem Wahren, mit der Seele erfüllt, in uns selbst und in der Menschheit als Ganze. Nun ist die Einheit mit der Seele und damit mit dem göttlichen Bewusstsein natürlich für uns und erst recht für das Kollektiv in aller Regel noch Zukunftsmusik. Was wir aber hier und jetzt tun können, ist, uns die Schritte bewusst zu machen, die uns zu diesem Ziel hinführen. So könnten wir zum Beispiel versuchen, wenn wir wirklich weitergehen wollen, bisherige Ideen und Vorstellungen von dem, was wir als Mensch sind oder sein wollen, hinter uns zu lassen. Wir könnten zum Beispiel wollen, und das auch wirklich wollen, dass unsere bisherige Art zu denken durch eine höhere, lichtvolle Intuition ersetzt wird, und dass die Seele unser Denken, unser Fühlen, unser Körperbewusstsein, unser ganzes Wesen mit ihrem Licht und ihrer Kraft durchdringen und verwandeln möge. Und dann finden wir vielleicht auch in ein wahres, wirklich harmonisches Verhältnis zwischen dem einzelnen Individuum, dem Land oder der Nation oder der Gesellschaft und der Menschheit als Ganze. Ein Verhältnis, das heute so sehr aus dem Gleichgewicht geraten ist und das Sri Aurobindo wie folgt beschreibt. Das Daseinsgesetz für das Individuum ist es, seine Individualität durch eine freie Entwicklung aus seinem Inneren heraus zu vervollkommnen, aber die gleiche freie Entwicklung in anderen zu respektieren, sie zu unterstützen und von ihr unterstützt zu werden. Sein Gesetz ist es, sein eigenes Leben mit dem Leben des sozialen Aggregats zu harmonisieren und sich selbst als eine Kraft für das Wachstum und die Vervollkommnung der Menschheit auszugießen. Das Daseinsgesetz für die Gemeinschaft oder die Nation ist, ebenso ihre Existenz durch eine freie Entwicklung aus ihrem Inneren heraus zu vervollkommnen, die freie Entwicklung des Individuums zu unterstützen und von dieser freien Entwicklung ihrer Individuen bestmöglich zu profitieren. Aber die gleiche freie Entwicklung in anderen Gemeinschaften oder Nationen zu respektieren, sie zu unterstützen und von ihr unterstützt zu werden. Ihr Gesetz ist es, ihr Leben mit dem des menschlichen Aggregats zu harmonisieren und sich selbst als eine Kraft für das Wachstum und die Vervollkommnung der Menschheit auszugießen. Das Daseinsgesetz für die Menschheit ist es, ihre aufsteigende Evolution hin zum Finden und zum Ausdruck des Göttlichen im Typus des Menschseins zu verfolgen, von der freien Entwicklung und den Gewinnen aller Individuen, Nationen und Gruppen von Menschen bestmöglich zu profitieren und auf den Tag hinzuarbeiten, an dem die Menschheit wirklich und nicht nur in ihrem Ideal eine göttliche Familie sein möge. Doch auch dann noch, wenn diese Vereinigung erfolgreich war, das freie Wachstum und die Aktivität ihrer Individuen und der Aggregate, aus der sie besteht, zu respektieren, sie zu unterstützen und von ihnen unterstützt zu werden. Der Einzelne und auch all die Zwischenstufen, die wir schon genannt haben, die menschlichen Aggregate, werden also in einer geeinten Menschheit nicht aufgesogen, hören auf zu bestehen, sondern sie erfahren ihre eigentliche Erfüllung. Und all dies ist möglicherweise gar nicht einmal so weit weg, wie es uns heute scheinen mag. Es ist eine Sache der Hinwendung, des Wollens, denn dann geben wir dem neuen Bewusstsein, das inzwischen überall und in allen wirkt, die Möglichkeit, diesen Prozess so schnell, sanft und harmonisch wie möglich auszuarbeiten, in uns selbst und im Kollektiv. An dieser Stelle einige Worte dazu, wie die Gesellschaft der Zukunft nach Sri Aurobindo konkret aussehen wird und woran wir uns möglicherweise in unserem Denken und Handeln heute schon orientieren können. Sri Aurobindo betont, dass die neue Gesellschaft ein Kollektiv sein wird, dessen Individuen nicht mehr im Ego, sondern im Geist, im Spirit leben. Nicht als kollektives Ego, sondern als kollektive Seele. Und eine solche Gesellschaft würde, naturgemäß, die Suche nach dem Göttlichen Selbst im Menschen zum höchsten Ziel ihrer Aktivitäten machen. Ihr Bildungswesen, ihre Bildungsformen und Institutionen würden alles Wissen umarmen, jedoch nicht wie heute mit dem Ziel weltlicher Effizienz, sondern zur Selbstentwicklung und Selbstfindung. Die materiellen und psychischen Wissenschaften würden nicht mehr nur dazu betrieben, die Welt und die Natur in ihren Prozessen zu verstehen und sie für materielle Ziele des Menschen zu nutzen, sondern in erster Linie dazu, in allen Dingen das Göttliche zu erkennen und die Wege des Geistes, der sich in ihnen verbirgt. Ethik würde nicht mehr dazu dienen, ein soziales Gesetz zu errichten, eine mentale Regel für eine weitestgehend unbewusste menschliche Masse, sondern sie würde die göttliche Natur im Menschen zu entwickeln suchen. Ziel der Kunst wäre nicht mehr nur, Bilder der subjektiven und objektiven Welt zu zeigen, sondern diese Welt mit der schöpferischen Vision zu sehen, die hinter ihren Erscheinungen steht. Sie würde die grundlegende Wahrheit und Schönheit offenbaren, dessen Formen, Masken und Symbole die äußeren Dinge und Gegenstände sind. Die Soziologie einer solchen Gesellschaft würde Individuen, vom Heiligen bis zum Verbrecher, nicht als Einheiten eines sozialen Problems betrachten, die durch eine fein angepasste Maschinerie in das Sozialgefüge eingepasst oder bei Bedarf aus ihm entfernt werden müssen, sondern sie würde sie als leidende Seelen wahrnehmen, die in einem Netz gefangen sind und befreit werden müssen. Seelen, die wachsen und die dazu ermutigt werden müssen, zu wachsen. Ziel der Ökonomie wäre es nicht mehr, eine riesige Produktionsmaschine hervorzubringen, sondern allen Menschen im höchstmöglichen Maße die Freude an der Arbeit entlang ihrer eigenen Natur zu vermitteln, ihnen die Freizeit zu geben, im Inneren zu wachsen und einfach allen ein reiches und schönes Leben zu geben. Die Politik schließlich würde die Völker als Gruppenseelen betrachten, als eine Göttlichkeit, die in menschlichen Kollektiven verborgen ist und darin selbst entdeckt werden muss. Gruppenseelen, die, wie das Individuum, entlang ihrer eigenen Natur wachsen und wachsen dürfen und die sich in ihrem Wachsen gegenseitig unterstützen. Zum Abschluss noch einmal eine kurze Rückkehr zu uns selbst. Wir wünschen uns Frieden, Harmonie und menschliche Einheit und oft erwarten oder fordern wir es von den anderen. Wie aber sieht es mit uns selbst aus? Denken und vor allem leben wir dieses Ideal? Ist das, was wir in der Welt und in unserer Umgebung sehen, vielleicht in Wahrheit nur ein Spiegel von dem, was wir selbst sind und in uns nicht sehen können oder sehen wollen? Und wenn das so ist, wenn jeder seinen ganz eigenen und besonderen Blick auf die Dinge hat, ist die Welt vielleicht in Wahrheit ganz anders, als wir glauben? Wissen wir wirklich, warum das, was gerade geschieht, tatsächlich geschieht? Welcher Prozess sich eigentlich abspielt? Food for thought, Gedankenfutter. If you want peace upon earth, first establish peace in your heart. If you want union in the world, first unify the different parts of your being. The Mother. Wenn ihr Frieden auf Erden wollt, begründet zuerst Frieden in euren Herzen. Wenn ihr Einheit in der Welt wollt, vereinigt erst die verschiedenen Teile eures Wesens, die Mutter. Vielen Dank.